Ihr wisst, ich habe ein besonderes Interesse an all denjenigen Liberalen und Konservativen, die Angst vor den Extremen haben, die sich nicht scheuen, immer wieder die politische Mitte als Bollwerk der Demokratie zu loben. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es gerade dieser Sog des politischen Zentrums ist, der uns davon abhält, eine bessere Zukunft zu gestalten. Insofern habe ich nicht lange gezögert, als ich gesehen habe, dass Markus Gabriel und Gerd Skobel ein Buch herausgebracht haben. Denn es trägt den Titel »Zwischen Gut und Böse – Philosophie der radikalen Mitte«. Die radikale Mitte erinnert dabei auch an den Titel »Radikale Kompromisse«, über den ich vor kurzem schon eine Folge produziert habe. Ich dachte also, vielleicht haben wir es hier wieder einmal mit zwei prominenten Verfechtern des Status Quo zu tun, die uns davon abhalten wollen, mehr aus dieser Welt zu machen, als das Spielfeld im Kampf um Ressourcen, das sie wohl oder übel demnächst sein wird. Doch habe ich mich getäuscht. Das Buch ist deutlich komplexer, das ganze Format viel origineller und am Ende auch viel aufschlussreicher, als ich es mir erhofft hatte. Die Erkenntnisse sind jedoch andere, als die beiden geplant haben. Warum wir an dem Buch ganz eindrucksvoll die Beziehung zwischen philosophischem und politischem Denken studieren können, zeige ich euch in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Markus Gabriel und Gerd Skobel sind beide, zumindest für mich, ziemlich interessante Charaktere. Skobel arbeitet mittlerweile hauptsächlich als Moderator, unter anderem für den nach ihm benannten YouTube-Kanal, auf dem er philosophische Themen versucht, massentauglich zu erklären. Gar nicht so anders als hier quasi. Und im Gegensatz zu Kandidaten wie Richard David Precht äußert er sich nicht ständig zu allen möglichen Themen und hat zweitens tatsächlich einen wissenschaftlichen Anspruch. Ähnlich Markus Gabriel, der das Haus der fundierten Populärphilosophie aber durch die andere Tür betritt. Er ist bekannt als Deutschlands jüngster Philosophieprofessor, arbeitet hauptsächlich fachphilosophisch, schreibt aber nebenbei immer wieder populärphilosophische Bücher. Die beiden treffen sich also, entsprechend dem Titel des Buches, auch bei der Frage nach Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit in der Mitte. In dem Buch verfolgen sie entsprechend ein Format, das ebenfalls an dieser Schnittstelle angesiedelt ist. Es ist nämlich in antiker Manier ein abgedrucktes und lektoriertes Gespräch, das die beiden über 5 Termine hinweg führten. Dieses Format ist es, das dieses Buch für mich auch ziemlich interessant macht. Inhaltlich versuchen sie Fragen der Ethik zu behandeln. Was heißt es überhaupt, gut zu handeln? Ist Böse einfach das Gegenteil davon? Und hat sich eigentlich irgendwas fundamental geändert, seit wir die ersten Computer miteinander verbunden haben? Immer wieder stoßen sie auf die Schwierigkeit, dass die Frage, was gut und was böse ist, immer stärker davon abhängt, was Experten uns eigentlich über die nicht-moralischen Tatsachen dieser Welt, also die Fakten und Daten, mitteilen. Entsprechend gibt es Theorien, die versuchen, auch Fragen der Moral einfach outzusourcen. Da gibt es zum Beispiel den Utilitarismus, der in seiner krudesten Form alle ethischen Fragen auf eine Berechnung des größten Glücks reduzieren will, also auf eine Operation, die letztlich auch ein Computer durchführen könnte. Skobel und Gabriel sind sich völlig einig, dass es falsch ist. So sagt Skobel an einer Stelle, wir müssen auch das Gute anders verstehen, nämlich nicht als etwas, das sozusagen wie eine metaphysische Wurst irgendwo bereits in der Wirklichkeit hängt und jetzt jagen wir alle danach. Vielmehr können wir gar nicht genau sehen, was das Gute ist. Es hat eine bleibende Unschärfe. Im Lauf des restlichen Gesprächs versuchen sie dann, diesem Guten irgendwie trotzdem näher zu kommen. Das verläuft nicht immer ganz geradlinig. Vielmehr operieren sie immer wieder so, dass sie anhand aktueller Beispiele und Probleme, etwa der Pandemie oder den Digitalkonzernen, versuchen, sich dem Guten und Bösen irgendwie zu nähern. Letztlich landen sie dann bei dem titelgebenden Konzept der radikalen Mitte. In der Ethik gibt es ihrer Überzeugung nach das offensichtlich Gute, wie etwa ein ertrinkendes Kind aus einem Teich zu retten. Niemand würde bezweifeln, dass es sich hier um eine gute Tat handelt. Das scheint doch das Hauptargument für eine menschliche Einschätzung der Moral zu sein. Ein Computer bzw. ein Rechner könnte nicht einmal das moralisch Offensichtliche erkennen. Doch um auch den nicht offensichtlichen Rest dieser Welt einordnen zu können, bräuchte es dann die Verknüpfung zu dem, was einfach der Fall ist. So sagt Gabriel, moralisches Nachdenken muss darin bestehen, dass wir die nicht-moralischen Tatsachen mit dem moralisch Offensichtlichen paaren. Zu einem moralischen Urteil könne dann derjenige kommen, der sich das alles anhört. Und zwar von einer Position der radikalen Mitte aus. Das bedeutet nicht aus einer Position der Neutralität, aber durchaus in einer Position, die nicht voreingenommen und verschlossen ist, sondern bereit, all denjenigen zuzuhören, die aus der Welt des Tatsächlichen berichten. Für Gabriel sind das, Zitat, Vertreter der Geistes-, sozialen Natur-, Technowissenschaften, genau wie die Sparkassendirektorin, der Leiter einer Kita, der Ingenieur, die Lehrerin, die Bahnmanagerin, der Pfleger und so weiter. Doch im Zentrum des Ganzen, beziehungsweise in ihrer radikalen Mitte, stehen eben nicht diejenigen, die diese Welt schaffen und gestalten, sondern die weisen PhilosophInnen, die sich alles anhören und am Ende zu ihrem gerechten Urteil über diese Welt kommen. Dennoch sollte man hier nicht so vorschnell urteilen. Es ist ja klar, dass zwei Philosophen den PhilosophInnen eine besondere Rolle zukommen lassen. Aber wichtig ist hier, wie diese Rolle gemeint ist. Denn wichtig ist für sie vor allem, dass sich derjenige, der moralische Urteile über diese Welt fällen möchte, in die Mitte der Menschen begibt. Dass er nicht aus seinem von der Welt abgetrennten Kämmerlein über die ihm fremde Welt urteilt, sondern erst durch die menschliche Erfahrung und den Austausch zu seinem Urteil kommen kann. Was zunächst unspektakulär wirken mag, ist tatsächlich eine wichtige Erkenntnis. Das Gute ist eben nichts, das man haben oder entdecken kann, sondern es ist eine Praxis, die kultiviert werden muss. So sagt Skobel, bei der Philosophie der radikalen Mitte geht es nicht um neue Prinzipien der Philosophie bzw. Ethik, sondern um eine Praxis und Erfahrung, die paradoxerweise keine Methode hat. Das Gute entsteht und ergibt sich erst im Austausch mit anderen. Es kann eben nur in der Interaktion entstehen. Das ist ein fundamental anderes Verständnis des Guten als das Konzept eines jederzeit bereits feststehenden Guten, das man einfach nur noch berechnen muss. Es ist aber auch keine relativistische Theorie, die das Gute vollkommen verbannt. Auch wenn Gabriel ein bisschen altbacken wirkt mit seiner Forderung nach weniger Ordnung, weniger Bürokratie, die der Fluidität allzu rigide Grenzen setzt. Im besten Fall ist das einfach ein bisschen Phrasendrescherei. Im schlimmsten Fall ist er hier aber hängen geblieben in einem Diskurs, der nicht mehr zu unserer Wirklichkeit passt, in der gerade Fluidität überall gefördert und marktförmig gemacht wird. Leider kann ich nicht einschätzen, inwiefern die hier dargelegten Gedanken wirklich originell sind und welche Gabriel bereits in seinem Bestseller Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten dargestellt hat. Schreibt mir aber gern, wenn ihr euch auch für ein Video über dieses Buch interessiert. Aber jetzt muss ich noch etwas loswerden, das mich beim Lesen des Buches immer wieder beeindruckt hat. Denn leider präsentieren die beiden ihre Theorie des Guten dort nicht ganz so stringent, wie ich das hier versucht habe zu tun. Vielmehr besteht ein Großteil des Buches aus langwierigen Abschweifungen über tagespolitische Fragen, etwa die Bilanz der GroKo oder die Pandemie. Ich glaube, dass beide dort maßlos überschätzt haben, wie lange diese Fragen noch von Interesse sein werden. Denn zwischen Gespräch und Veröffentlichung ist natürlich einige Zeit vergangen. Und in der Zeit ist viel passiert, was die meisten tagesaktuellen Fragen ihres Gesprächs obsolet gemacht hat. Es ist natürlich keine Sünde, sich in einem solchen Gespräch mit Hilfe aktueller Themen ins Abstrakte hochzuschaukeln. Aber für meinen Geschmack hätte man das im anschließenden Lektorat mindestens kürzen, wenn nicht streichen dürfen. Denn, wie so oft, ist es wirklich erstaunlich, in was für einem bemerkenswert losen Zusammenhang die philosophischen Fragen mit politischen Einschätzungen stehen. So zum Beispiel, wenn Gabriel die Große Koalition mit Lob dafür überschüttet, das absolute Minimum an fortschrittlichen Entscheidungen getroffen zu haben. Er sagt, die GroKo hat die Verkehrswende beschlossen. Die GroKo hat jetzt das Kurzarbeitergeld zur Bekämpfung der Pandemie massiv aktiviert. Sie hat angefangen, Frauenquoten in Vorständen durchzusetzen, diskutiert das Lieferkettengesetz, Energiewende etc. Ob man sie nun mag oder nicht, die moralische Bilanz der GroKo, mindestens vor und teils auch in Corona-Zeiten, ist nicht zu verachten. Das ist teils sogar erste Liga. Hier fragt man sich dann doch wirklich, ob Markus Gabriel denn jemals das durchgezogen hat, was er für moralische Urteile fordert. Nämlich, mit den Menschen zu reden. Wie kann man sich die politische Situation anschauen? Die vergeigte Verkehrswende, die verschleppte Energiewende, die für die meisten Teile der Bevölkerung stagnierende oder verschlechterte wirtschaftliche Lage. Und dann sagen, ja, aber schau mal, es ist immer noch besser als vorher. Hier verfällt er tatsächlich in ein ganz unreflektiertes Denken, das den Fortschritt einer Regierung nicht an ihrem Potenzial, also dem, was realistisch unter einer anderen Regierung möglich gewesen wäre, misst, sondern ganz schlicht an dem, was vor der Regierung da war. Und es wird noch besser. Denn er lobt die Regierung dann auch dafür, dass sie die Macht hat, zu regieren, wenn er sagt, diese GroKo hat die größten moralischen Fortschritte in Jahrzehnten in dieser Bundesrepublik zu verzeichnen. Nein, es waren nicht die linksradikalen Zurufer. Es waren Leute wie Angela Merkel oder auch Jens Spahn, die sich auf linke Kompromisse eingelassen haben. Nicht Twitter-Shitstorms und moralisch verwerfliche Auswüchse der Cancel Culture, sondern die GroKo hat fortschrittliche Prozesse wirklich realisiert, was auch immer man ihr sonst vorwerfen mag. Das ist wirklich erschreckend. Hier lobt einer der prominentesten Intellektuellen Deutschlands die Regierung einfach dafür, dass sie regiert, anders als die vielen Linksradikalen. Man kann die Politik der möglichst großen Stagnation dieser Regierung ja gut finden, aber dann muss man das doch wenigstens zugeben und sie nicht einfach mit Lorbeeren schmücken, weil sie eben als einzige die Kraft hat, Dinge wirklich zu realisieren. Teilweise ist es aber auch einfach ein bisschen krude. Etwa wenn Markus Gabriel darüber referiert, dass man Facebook verbieten sollte. Er schreibt, es müsste endlich darum gehen, ein europäisches Internet aufzubauen. Das müssen wir doch einfach durchziehen, nicht wie die Chinesen, um abzuschirmen und zu kontrollieren, sondern um etwas Besseres zu machen als Facebook. Wir sollten Facebook tatsächlich so lange verbieten, bis es sozial und moralisch akzeptabel ist. Also da muss man ja einfach mal fragen, ob es hier nicht einfach ein starkes Ressentiment verknüpft mit einem kruden europäischen Stolz ist, der da spricht. Weil die Amerikaner böse sind, Scoble nennt die Plattform auch Datenkraken, sollten wir unser eigenes Internet bauen. De facto, also um den Informationsfluss im Internet besser kontrollieren und uns vor falschen Einflüssen abschirmen zu können. Aber wie die Chinesen wollen wir es dann natürlich auch nicht machen. Es gibt noch viele weitere solche Stellen, mit denen ich euch jetzt nicht quälen möchte. Letztlich kann ich das Buch aber nicht wirklich empfehlen. Hätten die beiden das Gespräch als Podcast aufgenommen, von mir aus. Aber sich durch 300 Seiten politischer Einschätzungen zu arbeiten, die wenig mit der Realität zu tun haben und meist schlicht die privaten Einschätzungen der beiden sind, nur um dann ab und zu auf ethische Fragen zu kommen, mit denen sie sich eigentlich beschäftigen wollten, kann ich niemandem nahelegen. Die spannende Frage, die sich hieraus ergibt, ist aber doch folgende. Gibt es überhaupt irgendeine Verbindung zwischen meinen abstrakten, philosophischen und ethischen Ansichten und der politischen Praxis und politischen Einschätzung? Oder kann es sein, dass die beiden vollkommen unverbunden nebeneinander stehen? Falls einer der beiden Lust auf ein Gespräch darüber hat, kann er sich gern melden. Wenn nicht, muss ich mich mit dieser Frage wohl nochmal in einem separaten Video auseinandersetzen. So oder so, die Ethik als Praxis zu begreifen, halte ich für einen sehr fruchtbaren Gedanken, der jetzt auch nicht unter den Tisch fallen sollte. Aber genau das ist meiner Meinung nach in diesem Gesprächsbuch passiert.